Herr Jesus Christus, auch mit diesem Lied werden wir wieder neu daran erinnert. Und wir brauchen diese Erinnerung immer und immer wieder, was du für uns getan hast und dass du unser Leben in deine Hand genommen hast und dass du uns in diese einzigartige Verbindung zu dir gestellt hast. Und wir danken dir für jeden von uns, für den das Realität, Wirklichkeit seines Lebens geworden ist. Und wir danken dir auch für diese Tage, in denen du ganz neu durch dein Wort hineinsprichst in unser Leben, Klarheit, Orientierung, Aufbau, Stärkung unseres Lebens mit dir geben möchtest. Danke für das, was du schon getan hast, was schon geschehen ist, in den Bibelarbeiten, Vorträgen, Gesprächen. Herzlichen Dank, dass du auch heute Nachmittag da bist, dass dein Geist da ist, dass wir auf dich hoffen, auf dich setzen. Und wir bitten dich, dass du auch den Holger segnest und das, was er sagt, gebrauchen kannst, dass es bei uns lebendig wird. Danke, dass du versprochen hast, über deinem Wort zu wachen, auch an diesem Nachmittag. Wir ehren dich und danken dir dafür. Amen.
Elia ist also bei der Witwe zu Zarpat mit ihrem Sohn. Und ich finde es so faszinierend, dass Gott hier große Geschichte mit seinem Volk macht. Dass es hier ums Ganze geht, dass es hier um eine Heilsgeschichte geht, die sich sogar in der Weltgeschichte massiv auswirkt. Und dass parallel dazu Gott sich Zeit nimmt mit einer Witwe und ihrem Sohn. Mit einer Alleinerziehenden, einer, die allein ist, die an der untersten Stufe auch damals der Gesellschaft gelebt hat, als Witwe. Das war mit das Schlimmste ohne Mann, mit Kind allein, was einem da passieren konnte. Da ist die Alleinerziehungsproblematik heute überhaupt nichts gegen. Und jetzt stellt euch das vor. Gott macht große Geschichte mit seinem Volk. Und in dieser großen Geschichte, die da gerade abläuft, da schiebt er ein, da ist eine Witwe in Zarpat, noch nicht mal in Israel, kein Mensch kümmert sich um die, die hat einen kleinen Sohn und der geht's nicht gut. Zu der schicke ich Elia, der offenbare ich mich und mit der mache ich ganz individuell, persönlich Gottes Offenbarung und Gottes Geschichte. Und so greift es bei Gott immer ineinander. Die großen Linien, die große Geschichte, die Gott im Ganzen macht und eingebettet darin, die Geschichte, die Gott ganz individuell mit jedem Einzelnen von uns macht. Und das wird an dieser Witwe und ihrem Sohn so herrlich deutlich. Elia verbirgt sich längere Zeit dort bei dieser Witwe. Und wir lesen in 1. Könige 18, Vers 1, und es vergingen viele Tage. Da geschah das Wort Jahwes zu Elia im dritten Jahr also, geh hin, zeige dich Ahab und ich will Regen geben auf den Erdboden. Die Zeitangabe hier in Vers 1 ist nur eine Circa-Angabe im dritten Jahr. Wir wissen nicht genau, wann diese Zeitangabe eigentlich beginnt. Und wir wissen schon gar nicht, wie lange es von da an noch dauert, bis es dann endlich zum Regen nach dem Karmelerlebnis kommt. Das sind Ungenauigkeiten, die wir hier in 1. Könige 18, Vers 1 vom Zeitraum her nicht sicher bestimmen können. Aber es gibt im Neuen Testament zwei Aussagen zu diesem Zeitraum des Gerichtes Gottes über Israel. Die eine lesen wir in Jakobus 5, Vers 17, diesen Vers, der uns jetzt die ganze Zeit über begleitet hat. Und Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir, das hatten wir. Und er betete ernstlich, das hatten wir auch. Und dann hatten wir, er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge. Auch das haben wir uns angeschaut. Und heute machen wir weiter mit dem, und es regnete nicht. 3 Jahre und 6 Monate lang, steht dort in Jakobus 5. Und auch unser Herr In Lukas 4, Vers 25 sagt: Viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Also auch Jesus selbst nennt hier einen ganz genauen Zeitraum für dieses Gericht Gottes über Israel. 3 Jahre und 6 Monate, nicht mehr und nicht weniger. Warum diese präzise Zeitangabe? Weil damit der endzeitlich prophetische Modellcharakter des ganzen Geschehens deutlich wird. Die Bibel spricht an vielen Stellen davon, dass der sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn auf den Ölberg zur Aufrichtung seines Reiches ein Zeitraum von 7 Jahren unter der Herrschaft des Antichristen unmittelbar vorausgehen wird. Also, wir haben eine verborgene Wiederkunft Christi nur zu seiner Gemeinde, zur Entrückung, zur Heimholung der Gemeinde. Das ist das Erste, das ist das, worauf wir eigentlich warten, auf dieses Kommen Jesu zu seiner Gemeinde und wir ihm entgegengerückt werden in die Luft. 1. Thessalonicher 4. Das ist unser Zielpunkt, jetzt ganz konkret. Und dann sagt die Bibel, dass wir vor dem Bema, vor dem Richterstuhl Christi, vollendet werden, ihm gleichgemacht werden. Und mit der verherrlichten und vollendeten Gemeinde wird der Herr dann auf diese Erde sichtbar, auf den Ölberg, zu seinem Volk Israel und zur Aufrichtung seines messianischen 1000-jährigen Reiches auf diese Erde kommen. Und dieser sichtbaren Wiederkunft Jesu mit all seinen Heiligen geht dieser Zeitraum von 7 Jahren unter der Herrschaft des Antichristen voraus. Und diese 7 Jahre, die sogenannte 70. Jahrwoche nach Daniel 9, Vers 27, das müsst ihr mal lesen bei Gelegenheit, diese 7 Jahre werden nach dem prophetischen Wort der Bibel in 2 Hälften, in 2 großen Abschnitten zu je 3,5 Jahren ablaufen. Die Bibel spricht mal von 3,5 Jahren, mal von 42 Monaten, mal von 1260 Tagen. Aber immer geht es um diese 3,5 Jahre. Und diese beiden Hälften dieser letzten 7 Jahre, diese 2 mal 3,5 Jahre, tragen einen ganz unterschiedlichen Charakter. In den ersten 3,5 Jahren wird der Antichrist als großer Verführer auftreten und dem Volk Israel den lang ersehnten Frieden bringen. Hier geht es in erster Linie um Verführung. Der Antichrist als weißer Antichrist. Und in den zweiten 3,5 Jahren wird der Antichrist dann sein wahres Gesicht zeigen und Israel eine große Bedrängnis bringen, von denen es im Propheten heißt, die das Volk vorher und nachher noch nie erlebt hat. Schlimmer als der Holocaust im Dritten Reich. Hier zeigt der Antichrist sozusagen sein schwarzes, sein wahres Gesicht. Und parallel zu dieser antichristlichen Herrschaft werden die Gottesgerichte, wie sie uns in der Offenbarung ab Kapitel 6 geschildert werden, über die Erde gehen. Und am Ende dieser zweiten 3,5 Jahre wird Jesus sichtbar auf den Ölberg wiederkommen und sein Reich aufrichten. Und diese zweite Hälfte der Jahrwoche nach Daniel 9, Vers 27, die wird hier in diesem Geschehen, 1. Könige 17, 18, prophetisch, modellhaft dargestellt. In dieser Zeit verfolgt Isabel die Propheten und rottet sie aus. Wir lesen das gerade hier im 18. Kapitel, dass nur 100 von ihnen von einem Haushofmeister versteckt werden. Und der Rest fällt der Rache Isabels, wohl gerade auch wegen Elia und des Gerichtes. Der Rest der Propheten Gottes fällt der Rache Isabels zum Opfer. 100 werden gerettet, versteckt. Und auf der anderen Seite sind diese 3,5 Jahre eben die Zeit des göttlichen Gerichtes, wo es nicht regnet. Also Verfolgung und göttliches Gericht laufen in diesen 3 Jahren und 6 Monaten prophetisch modellhaft ab. Für diese letzten 3,5 Jahre, die Israel wird durchleiden müssen, bevor der Messias Israels dann endlich sichtbar wiederkommt und den Antichristen hinwegtun wird mit dem Hauch seines Mundes, wie es die Bibel sagt. In 1. Könige 17, Vers 3, da sagt Gott noch zu Elia, verbirg dich. Jetzt in 1. Könige 18, Vers 1 heißt es, geh hin, zeige dich. Verbirg dich, zeige dich. Und hier wird Elia zu einem Modell für Christus. Auch bei Christus gibt es eine Zeit der Verborgenheit und eine Zeit der Offenbarung seiner Macht und Herrlichkeit. Heute sagt der Vater noch zum Sohn, verbirg dich. Heute ist noch die Zeit des verbirg dich. Doch der Tag wird kommen, wo der Vater zu seinem Sohn und dann auch zu uns, den Söhnen und Töchtern, sagen wird, geh hin, zeige dich, zeige dich. Und wir müssen wissen, dass wir heute in der Zeit der Verborgenheit des Christus leben. Und Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 4, unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Es ist die Zeit der Verborgenheit des Christus. Verbirg dich. Aber der Tag kommt. Wenn Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm, schreibt Paulus, geoffenbart werden in Herrlichkeit. Dann heißt es eben hier prophetisch, geh hin, zeige dich. Das ist dieses herrliche prophetische Modell, was hier schon heilsgeschichtlich deutlich macht, wie es weitergehen wird. Und auf dieses geh hin, zeige dich dürfen wir uns freuen. Ich lese in 1. Könige 18, Vers 17. Und es geschah, als Ahab Elia sah. Da sprach Ahab zu ihm, bist du da, der Israel in Trübsal bringt? Und Elia sprach, ich habe Israel nicht in Trübsal gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, indem ihr die Gebote Jahwes verlassen habt und du den Baalim nachgewandelt bist. Bist du da, der Israel in Trübsal bringt? In diesem ersten Satz, den Ahab dem Elia entgegenschleudert, da liegt der ganze Frust einer 3-jährigen Zeit der Dürre und Trockenheit. Aber bei allem Verständnis für persönlichen Frust, es ist schon heftig, wie Ahab hier die Dinge auf den Kopf stellt. Ahab hat die Gebote Gottes verlassen. Ahab ist dem Götzen Baal nachgewandelt. Ahab hat den Ruf zur Umkehr nicht gehört. Und dann kündigt Elia ihm im Auftrag Gottes das Gericht über die Sünde an. Und plötzlich soll Elia an dem ganzen Dilemma schuld sein. Bist du da, der du Israel in Trübsal bringst? Die eigene Sünde als Ursache des Gerichts wird ignoriert. Und derjenige zum Schuldigen erklärt, der die Sünde beim Namen nennt und der im Namen Gottes das Gericht vollzieht, der ist der Schuldige. Und hier wird etwas deutlich davon, wie bewusster Ungehorsam gegen Gottes Gebote einen Menschen für Gott und auch für die eigene Situation blind macht, völlig blind macht. Statt unsere eigene Sünde als Ursache für unser Dilemma zu erkennen, machen wir Menschen dafür verantwortlich. Und vor allem die Menschen, die im Namen Gottes unsere Sünde beim Namen nennen. Und die nicht bereit sind, diese in der Gemeinde einfach zu tolerieren. Oder wir machen sogar Gott selbst dafür verantwortlich. Wie konnte Gott das zulassen? Wann lässt es Gott in meinem Leben endlich wieder regnen? Unser ganzer Zorn richtet sich gegen Gott und gegen seine Boten. Und da Gott ja nicht so einfach greifbar ist, schlagen wir dann mit besonderer Vorliebe auf den Elia Gottes ein. Den können wir greifen. Bist du da, der Israel in Trübsal bringt? Und solange wir die Schuld bei anderen suchen und nicht bei uns selbst und unserer Sünde, werden wir in unserer eigenen Verhärtung immer mehr versteinern. Die Bibel spricht hier wirklich von Verstockung, Versteinerung, die stattfindet im Herzen eines Menschen. Und der einzige Ausweg aus diesem Versteinerungsprozess unseres Herzens, den man manchmal bei Menschen schier meint greifen zu können, der einzige Ausweg, diesen Versteinerungsprozess in einem Menschen, in uns zu durchbrechen, liegt im schonungslosen Bekennen, Aussprechen der eigenen Sünde. Ich bin selbst an dieser Situation schuld. Ich habe gesündigt. Ich habe dieses Gericht verdient. Ja, mia culpa, meine Schuld. Gott, sei mir Sünder gnädig. Und dann kann alles wieder neu werden im Leben. So, aber nur so. Es kommt zu einer Einberufung einer großen Versammlung auf dem Karmel. Hier auf dem Karmel soll sich erweisen, wer wirklich Gott ist. Hier soll das Volk Gottes wieder zu seinem Gott zurückgerufen werden. Vers 21. Da trat Elia zu dem ganzen Volk hin und sprach: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn Jahwe Gott ist, so wandelt ihm nach. Wenn aber der Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm kein Wort. Mit einem Satz bringt Elia das Problem auf den Punkt. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Man könnte auch übersetzen, wie lange hüpft ihr auf beide Seiten? Oder wie lange geht ihr an beiden Seiten vorbei? Die Bilder wechseln, aber die Aussage ist immer dieselbe. Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten lahmen? Wie lange wollt ihr mal auf die eine und mal auf die andere Seite hüpfen? Wie lange wollt ihr auf dem scheinbar goldenen Mittelweg an beiden Seiten vorbeigehen, ohne euch für die eine oder die andere Seite zu entscheiden? Elia ruft das Volk in die Entscheidung. Entweder oder. Entweder Gott oder unser persönlicher Baal. Entweder leben in der Nachfolge Jesu oder leben in dem, was Satan uns eben anbietet. Und das ist ja manchmal auch nicht wenig. Das Hauptproblem unseres Lebens ist unsere Unentschiedenheit, unsere Halbheit, unser Versuch permanent einen Spagat zwischen Gott und der Welt zu leben. Darin scheinen wir Christen absolute Profis. Diesen Spagat zu leben. Also, wenn das einer von uns körperlich hinkriegen würde, was wir geistlich permanent machen. Spagat. Große Spagatkünstler. Wir wollen uns alle Möglichkeiten offen halten. Wir wollen uns je nach Situation mal auf die eine und mal auf die andere Seite schlagen. Wir wollen uns einfach nicht festlegen. Doch so werden wir zu Hinkenden, zu Hüpfenden und an der Berufung unseres Lebens vorbeilebenden Menschen. Wie lange wollt ihr noch so leben, fragt Elia. Wie lange wollt ihr noch so leben, hinkend auf beiden Seiten? Wie lange willst du noch so leben, fragt uns Gott heute. Und das Volk antwortete ihm kein Wort. Gott ruft und das Volk antwortet kein Wort. Gottes Ruf in die Entscheidung bleibt unbeantwortet. Kein Ja und kein Nein. Es ruft ja auch keiner Nein. Aber es sagt auch keiner Ja. Ein großes Schweigen auf diesen Ruf Gottes. Man will sich nicht entscheiden. Und genau das ist der große Irrtum. Keine Entscheidung ist nämlich auch eine Entscheidung. Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 30, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Wer auf den Ruf Gottes nicht Ja sagt, der sagt damit automatisch Nein. Wir wollen dem Nein der Entscheidung ausweichen und übersehen dabei, dass kein Ja ein Nein ist. Es gibt nichts dazwischen. Wer auf den Ruf Gottes nicht Ja sagt, der hat Nein gesagt. Es gibt kein Jein, keine neutrale Zone dazwischen. Es gibt eben nur Ja oder Nein. Und kein Ja ist geistlich ein Nein. Darum ist dieses ganze Drücken vor der Entscheidung grundsätzlich und auch in vielen Situationen unseres Lebens. Dieses permanente Drücken vor der Entscheidung, dieser permanente Spagat ist ein Nein zu Gott. Das müssen wir begreifen. Wir können damit nicht fliehen. Wir leben dann im Nein. Den von uns geliebten Mittelweg gibt es hier nicht. Und das weiß auch der Teufel. Wer von uns würde Gott ein Nein entgegenschleudern? Das würde doch keiner von uns machen. Wenn wir an einer Stelle unseres Lebens von Gott durch den Heiligen Geist genau spüren, was Gott von uns will, gibt es irgendeinen von euch, der zu Gott sagt, nein Gott, das macht doch keiner. Wir machen nur nichts. Wir sagen nur nichts. Und meinen, damit haben wir uns drumherum gerunden. Und übersehen völlig, dass das ein Nein ist. Das müssen wir uns klar machen. Hier auf dem Karmel will Gott sich seinem Volk noch einmal ganz neu offenbaren. Er möchte sich als der wirklich einzige und lebendige Gott seinem Volk erweisen. Und Elia fordert deshalb die 450 in Worten, 450 Propheten des Baal zu einer Gottesoffenbarung heraus. Vers 24, ruft ihr den Namen eures Gottes an. Und ich werde den Namen Jahwes anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, der sei Gott. Da antwortete das ganze Volk und sprach, das Wort ist gut. So machen wir es. Es kommt nun seitens der Baalspropheten zu den klassischen Versuchen der menschlichen Religion, Gott gnädig zu stimmen und zum Handeln zu bewegen. Sich ständig wiederholende Gebete, Anbetungstänze bis zur Ekstase und schließlich sogar Selbstkasteiungen. Wir lesen in Vers 26, und sie riefen den Namen des Baal an, vom Morgen bis zum Mittag. Wow, schon mal jemand von uns so lange gebetet? Vom Morgen bis zum Mittag. Und sprachen, Baal, antworte uns. Und sie hüpften um den Altar, den sie gemacht hatten. Und Vers 28, Sie riefen mit lauter Stimme und ritzten sich nach ihrer Weise mit Schwertern und mit Lanzen, bis sie Blut an sich vergossen. Es hat mich erinnert an die jährlich wiederkehrenden Bilder einer islamischen Richtung, die sich immer zu bestimmten Festen blutig ritzen, um damit ihrem Gott zu gefallen. Das wird dann immer in den Nachrichten live gebracht. Da sieht man die ganzen blutüberströmten Menschen. Und auch im Katholizismus, Selbstkasteiung, weit verbreitet im Lauf der Jahrhunderte. Hier wird das Leistungsdenken der Religion, menschlicher Religion, deutlich. Bei menschlicher Religion wird entweder das eigene Blut vergossen oder das Blut von anderen, nämlich von den Feinden. Und Jesus? Jesus vergießt sein Blut für uns. Klarer kann man den Unterschied zwischen Religion und Glauben kaum machen. Jesus ist das Ende der Religion. Das Ende der permanenten Versuche des Menschen, in irgendeiner Weise ihn gnädig zu stimmen, zum Handeln zu bringen. Und das müssen wir kapieren, dass wir nicht auch unseren christlichen Glauben immer wieder zu so einer menschlichen Religion umfunktionieren, in der wir versuchen, durch das, was wir tun, in irgendeiner Weise unseren Herrn und den großen Gott gnädig zu stimmen und zum Handeln zu bewegen. Das ist Religion und kein biblischer Glaube. Und was ist der Erfolg aller religiösen Bemühungen? Vers 26, aber da war keine Stimme. Niemand antwortete. Keine Stimme, keine Antwort, kein Aufmerken. Gut gemeinte religiöse Anstrengung. Gut gemeint. Und gut gemeint reicht eben nicht. Das müssen wir immer wieder klar sagen, wenn wir oft auch in Bewunderung für das stehen, was Menschen oft investieren, in das, woran sie glauben. Da könnte man sich ja manchmal eine Scheibe von abschneiden für den eigenen Glauben zu Jesus. Man bewundert das geradezu, was diese Menschen investieren. Gut gemeint, unglaublicher Einsatz. Aber es reicht nicht. Der einzige Weg zu Gott führt über Jesus. Und alles andere ist gut gemeint. Und doch daneben. Gut gemeint reicht nicht. Wir lesen in Vers 30. Da sprach Elia zu dem ganzen Volk, tretet her zu mir. Und das ganze Volk trat zu ihm hin und Elia stellte den niedergerissenen Altar Jahwes wieder her. Dort auf dem Karmel war einst Jahwe als Gott angebetet worden. Es hatte dort einen Altar gegeben, doch der war niedergerissen worden. Und genau diesen niedergerissenen Altar stellt Elia wieder her und knüpft damit an die alte Zeit lebendiger Gottesanbetung an. Wie ist das bei uns? Welche Altäre Gottes sind in unserem Leben niedergerissen worden im Laufe der Zeit? Ich denke an unseren ganz persönlichen Umgang mit der Bibel. Ich denke an unser Gebetsleben. Ich denke an unseren Dienst in der Gemeinde für den Herrn. Wie war das einmal in unserem Leben? Wo standen einst die Altäre für Gott in unserem Leben? Wie war unser Tagesablauf? Wie war unsere Wochengestaltung? Wo haben wir Gott gesucht, ihn angebetet, ihm gedient? Lächeln wir heute über unsere euphorische Anfangszeit? Oder denken wir mit Wehmut an die Zeit zurück, wo unsere Gottesbeziehung noch frisch, noch lebendig war, wo noch Feuer da war? Neuanfang ist möglich. Das ist die Botschaft des Karmelgeschehens. Neuanfang ist möglich. Und alles beginnt damit, dass wir den niedergerissenen Altar Gottes in unserem Leben wiederherstellen. Das heißt, genau dort wieder anknüpfen, wo einst alles abgebrochen ist. Der niedergerissene Altar wurde wieder aufgerichtet. Wir müssen an die Stellen unseres Lebens zurück, wo die Altäre Gottes niedergerissen worden sind im Laufe der Zeit in unserem Leben. An der Stelle müssen wir wieder anknüpfen. Da müssen wir wieder hin zurück. Und wo das bei jedem Einzelnen ist, das müsst ihr für euch entscheiden. Wo sind eure Altäre, in der es einmal fröhlich und intensiv für den Herrn hergegangen ist und jetzt verlassen, niedergerissen sind, weggeschwemmt im Laufe der Zeit von so vielen Dingen, die sich im Leben entwickelt haben. Vers 34, und Elia sprach, füllt 4 Eimer mit Wasser und gießt das Wasser auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sprach, tut es zum zweiten Mal. Und sie taten es zum zweiten Mal. Und er sprach, tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Und das Wasser lief rings um den Altar und auch der Graben füllte sich mit Wasser. Das ist schon eine merkwürdige Art, Feuer zu machen. Weiß nicht, was ihr sagt, typisch Berliner, typisch Großstädter. Also selbst Großstädter wissen, so macht man kein Feuer. Da nimmt man trockenes Holz, das leicht brennt. Aber Elia wollte ja auch gar kein Feuer machen. Elia wollte gar kein Feuer machen. Das sollte Gott selbst tun. Und Gott braucht keine Hilfe. Gott braucht auch keine günstigen Voraussetzungen, um das zu tun, was er tun will. Im Gegenteil, Gott handelt mit Vorliebe gerade da, wo menschlich alles unmöglich zu sein scheint. Das scheint die tiefste Vorliebe unseres Gottes zu sein. Er liebt Unmöglichkeiten. Er ist der Spezialist für Unmöglichkeiten. Unmöglichkeiten ziehen ihn geradezu an. Unmöglich heißt, Gott sagt, da will ich was machen. Er ist der Gott der Unmöglichkeiten. Darum sagt die Schrift, bei Gott ist kein Ding, nichts unmöglich. Und das Wasser hier soll zeigen, wenn hier ein Feuer brennt, dann hat sich kein Feuer entzündet, weil Elia irgendwie getrickst hat. Oder weil durch die lange Trockenheit irgendwie ein Funke übergesprungen ist. Durch das Wasser sollte klar werden, wenn es hier brennt, dann nur durch Gottes Handeln. Das war der Sinn des Wassers. Und seht, so hält es Gott bis heute. Bis heute, ganz genauso. Solange die Situation verheißungsvoll aussieht, trauen wir Gott sein Handeln zu. Das Holz ist trocken, das könnte Gott hinkriegen, denken wir. Wir sehen etliche Möglichkeiten in der Situation, wo Gott ansetzen könnte und wie Gott das tun könnte. Ja, so könnte es gehen, denken wir. Da gibt's eine Chance, eine offene Tür, eine Möglichkeit. Das könnte klappen. Das trauen wir Gott zu. Und dann kommen 4 Eimer mit Wasser. Die Situation verschlechtert sich zusehends. Und wir verlieren schon den Glauben. Doch es kommt noch schlimmer. Es kommt noch schlimmer. Noch 2-mal kippt Gott 4 Eimer Wasser über unsere Situation rüber. Noch 2-mal. Die Situation hat sich so verschlechtert, dass wir voller Frust jeden Glauben verlieren und denken, Gott habe uns im Stich gelassen. Bei all unseren Gebeten ist es ja nicht besser gegangen, nicht vorangegangen, sondern im Gegenteil. Gleich 3-mal wurden 4 Eimer Wasser darüber gegossen. Es ist immer schlimmer geworden. Wir bemühen uns nach Kräften, Gott unter die Arme zu greifen, und Gott macht nicht mit. Wir beten und beten und beten, und es wird immer schlimmer. Was hat Abraham gedacht, als die Jahre vergingen und jedes Jahr mehrere Eimer Wasser auf ihren Kinderwunsch geschüttet wurden? Was haben die Jünger gedacht, als Jesus, auf den sie all ihre Hoffnung gesetzt haben, mit einmal am Kreuz hängt? Immer wieder handelt Gott so. Er gießt Wassereimer um Wassereimer auf unsere menschlichen Hoffnungen und Anstrengungen, bis alles ganz unmöglich erscheint. Und dann handelt er. Und so ist jeder Eigenruhm des Menschen ausgeschlossen. Jede natürliche Hilfe ist genommen. Wir sind ganz auf Gott geworfen und alle Ehre gilt ihm. Sehen wir unser Leben doch einmal in diesem Licht, gerade da, wo wir dastehen wie begossene Pudel. Ich erinnere mich an mein zweites Staatsexamen. War Referendar, war schon verheiratet und Jonathan war schon da. Und dann bin ich in verschiedenen Stationen gewesen. Mein Professor an der Universität, der sagte, Mensch, Sie können kommen, Sie will ich. Und überall, wo ich war, auch toll, wenn Sie fertig sind, bewerben Sie sich, kommen Sie. Oh, ich dachte, ich lebe in der Welt der unbegrenzten Möglichkeiten. Und dann ging Berlin pleite und überall Einstellungsstopp. Und dann war ich zum Ende meiner Zeit, kurz vor meinem zweiten Examen, und dann habe ich angerufen bei all denen, die sagten, ich soll anrufen, dann kam immer nur Einstellungsstopp, Einstellungsstopp. Ist nicht. Ja, meine Frau und mein Sohn wollten essen, sah nicht gut aus. Für Leute mit Prädikatsexamen gibt's aber immer noch eine Chance. Brauchst also nur ein Prädikatsexamen machen. Dann falle ich in zwei Klausuren durch und komme auf einen Zensurenschnitt vor der mündlichen Prüfung, von dem aus noch niemand ein Prädikatsexamen geschafft hat. Ich bin sämtliche Protokolle, die man einsehen kann, durchgegangen und die entsprechenden Vornoten vor der mündlichen Prüfung. Es gab niemand, der mit diesem Notendurchschnitt noch ein Prädikatsexamen geschafft hätte. Dann kommt die Nacht vor der mündlichen Prüfung. Ich kriege solche Schmerzen im Rücken, dass ich nicht sitzen und nicht laufen kann. Ich konnte mich nicht rühren. Ich habe eine Schwäche da in dem Bereich meiner Wirbelsäule. Ich konnte mich nicht mehr rühren. Ich habe gejault vor Schmerz. Ich hatte hohes Fieber und am nächsten Morgen die mündliche Prüfung. Ich nehme sonst keine Medikamente und ich wollte in der Situation nicht damit anfangen. Ich wollte aber auch nicht ein halbes Jahr die Prüfung verschieben. Das war eine der schlimmsten Nächte meines Lebens. Da habe ich die Hilfe meiner Frau auch sehr, sehr schätzen gelernt in dieser Nacht. Das weiß ich heute noch. Und dann am nächsten Morgen, ich konnte mich kaum rühren, fährt sie mich dann zur mündlichen Prüfung. Ich setze mich dahin mit den Prüflingen. Ich kann gar nicht sitzen, ganz verkrampft, dauerhafter Schmerz. Wassereimer um Wassereimer. Ein Ding nach dem anderen. Oh Gott, was meint ihr, was ich da zu Gott geschrien habe? Was machst du hier mit mir? Warum lässt du mich so hängen? Warum kommt hier ein Wassereimer nach dem anderen? Und dann läuft diese mündliche Prüfung wie in Trance. Besser gesagt, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ist nämlich auch der beste Jurist. Die ist so traumhaft gelaufen, dass ich da eine Eins hatte, dass man mir gratuliert hat nach der mündlichen Prüfung. Bereits am nächsten Morgen hat die Senatsverwaltung für Justiz bei mir angerufen. Die haben bei mir morgens um 8:30 angerufen. Herr Steuer, wollen Sie nicht bei uns anfangen? Warum macht Gott das so? Hätte es nicht einfach gereicht, mir eine Stelle zu geben und Schluss aus? Warum macht Gott das so? Wisst ihr, ich habe mich auf meinen Job, habe ich mir noch nie was eingebildet. Weil ich nämlich weiß, den habe ich nicht durch meine Leistung gekriegt, sondern 100% Gnade Gottes. Und das ist es, das in seinem Leben zu begreifen, Das bin nicht ich, das sind nicht meine Vorzüge, meine Leistungen, es ist die Gnade Gottes. Auf dass ich vor Gott kein Fleisch rühme, schreibt Paulus. Und das ist der Grund, warum Wassereimer um Wassereimer rübergeht. Dass wir ganz auf Gott geworfen sind. Unsere Hoffnung auf nichts mehr setzen als auf ihn allein und jeglicher Eigenruhm außen vor ist. Nach der Wiederherstellung des Altars und dem Übergießen mit Wasser tut Elia noch ein Drittes. Er betet. Wir lesen in den Versen 36 und 37, da trat Elia, der Prophet, dazu und sprach: Jahwe, Gott Abrahams, Isaak und Israels, heute werde kund, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort all dieses getan habe. Antworte mir, Jahwe, antworte mir, damit dieses Volk weiß, dass du, Jahwe, Gott bist und dass du ihr Herz zurückgewendet hast. Alles hat mit Gebet begonnen, das haben wir in Jakobus 5, Vers 17 ja gelesen. Dass alles, was hier geschieht, aus dem Gebet des Elia zu Gott herausgewachsen und entstanden ist. Und auch alles nur durch Gebet zum siegreichen Abschluss geführt werden kann. Und die Erfahrung, die ich in meinem Leben und auch in der Gemeindearbeit immer wieder mache, vieles wird mit Gebet begonnen. Man weiß, Mensch, man braucht Gott und Herr, hilf, und da wird fleißig gebetet. Und dann fängt der Laden an zu laufen und es ist so viel zu machen und so viel zu organisieren. Und am Ende bleiben 2, 3 Leute übrig, die sich dann kurz vor der Veranstaltung nochmal so 3,5 Minuten treffen, um dann nochmal ernstlich und anhaltend zu beten. Da bleibt das Gebet auf der Strecke. Das hat mal unter Gebet angefangen. Aber irgendwie ist das Gebet auf der Strecke geblieben, weil wir so viel machen müssen. Elia zeigt, was es bedeutet, dranbleiben am Gebet. Nicht nur mit Gebet eine Sache starten, sondern dranbleiben. Vers 38, da fiel Feuer Jahwes herab und verzehrte das Brandopfer, das Holz und die Steine und die Erde. Und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Was hier geschieht, ist ein prophetisches Abbild auf das Kommen und Wirken des Heiligen Geistes. Das Wirken des Heiligen Geistes im Leben eines Menschen wird hier symbolisch dargestellt. Und das ist doch interessant. Nicht nur das Opfer und das Holz, wie doch bei einem Opfer üblich, wird hier vom Feuer verzehrt, sondern auch die Steine, die Erde und sogar das Wasser. Ein Gottesmann hat einmal gesagt, die Steine, die sind das Bild für unsere steinharten Herzen. Die Erde, das ist ein Bild für unsere irdische Gesinnung. Und das Wasser meint all das, was dem Feuer des Heiligen Geistes feindlich gegenübersteht. Und es geht darum, dass der Heilige Geist in unserem Leben alles verzehren, ergreifen darf, was dem Wirken Gottes in unserem Leben entgegensteht. Und deshalb lasst uns nicht ein paar besonders schöne Steine und ein paar besonders schöne Kubikmeter fruchtbare Erde an die Seite schaffen, sondern dass wir wirklich sagen, Herr, durch deinen Heiligen Geist, verzehr alles in mir, was dein Wirken in mir hindert. Nimm den Altar meines Lebens mit Stein, mit Erde und mit Wasser. Nimm mich ganz, singen wir. Das ist das. Allerdings, wenn Gott dieses Gebet erhört, wird es manchmal heiß. Darum bin ich mit diesem Gebet sehr vorsichtig. Wir lesen dann in Vers 40. Und Elia sprach zu ihnen: Greif die Propheten des Baal, keiner von ihnen entrinne. Und sie griffen sie, und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie daselbst. Also da habe ich sehr überlegt, ob ich diesen Textpassage in die Predigt mit reinnehme. denn ich dachte, das wird uns humanistisch geprägten Menschen doch sehr schwer ankommen. Was denn das für ein Gott? Wir müssen zwei Dinge dazu begreifen. Erstens, Elia handelt hier nicht aus Fanatismus und nicht aus Rache, sondern Elia handelt hier nach dem Gebot Gottes. Denn in der Tora heißt es an mehreren Stellen, dass jeder, der zum Abfall und zum Götzendienst verführt, aus dem Volk Gottes ausgerottet, sprich getötet werden soll. Nun erhebt Gott nicht den Anspruch, ein Humanist zu sein. Aber Gott erhebt den Anspruch, in allem, was er tut und anordnet, immer das Wohl des Menschen im Auge zu haben. Und auch das, was uns hart, ja geradezu inhuman erscheint, hat doch den wichtigen Zweck, dass der Götzendienst und der Abfall aus dem Volk Gottes wirklich mit der Wurzel ausgerottet wird. Würde man die schonen und auf Bewährung freisetzen, würde es nicht lange dauern und der Götzendienst hätte sich über sie wieder eingenistet im Volk. Darum sagt Gott, mit Stumpf und Stiel, keine Reste übrig lassen. Ansonsten geht's gleich wieder los. Nun, wir heute auf dem Boden des neuen Bundes, wir haben nicht den Auftrag, irgendjemand zu töten. Hier laufen wir als Gemeinde im neuen Bund auf anderen Linien als das Volk Israel im alten Bund. Doch im übertragenen Sinne, hat auch dieser Schlussstrich der Gottesoffenbarung auf dem Karmel uns heute etwas zu sagen. Die Propheten des Baal stehen symbolisch für all die Sünden und all die eigenen religiösen Vorstellungen unseres Lebens, die sich bei uns eingenistet haben und die ihren verderblichen Einfluss auf unser Leben verbreiten. Und so wie damals die Propheten des Baal getötet werden mussten, damit sie das Volk nicht wieder in Kürze verführen und erneut in den Götzendienst und in den Abfall hineinziehen. Aus demselben Grund gilt auch uns im übertragenen Sinne, greift die Propheten des Baal. Keiner von ihnen entrinne. Das ist der einzig konsequente Schlussstrich, den wir ziehen müssen unter die Götzen unseres Lebens. Können wir uns zu dieser konsequenten Handhabung nicht durchringen, schonen wir die Propheten des Baal in unserem Leben, dann werden wir bald erfahren, und es wird nicht lange dauern, wie sie uns von Neuem verführen und in die alten Sündenverstrickungen zurückführen. Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Und deshalb kann man Neuanfang nur in dieser letzten Konsequenz nachhaltig machen. Das Problem solcher Tage ist immer, wir treffen gewisse Entscheidungen, nehmen aber die Götzen Baals auf Bewährung mit. Und wenn wir dann wieder zu Hause sind, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, einen Monat, dann sind die Jungs wieder da. Weil wir keine Grundentscheidungen in diesem absoluten Sinne getroffen haben. Wir haben sie geschont, die Propheten des Baal in unserem Leben. Wir dachten, wir behalten sie im Griff, unter unserer Herrschaft, wir halten sie klein. Propheten des Baal kann man nicht klein halten. Und dann geht das alles in Kürze wieder von Neuem los. Greift die Propheten des Baal, keiner von ihnen entrinne. Nur so kann Neuanfang nachhaltig sein. Sonst sind wir schon nach wenigen Wochen genau wieder im alten Dilemma drin. Und dazu wünsche ich uns die Kraft, die braucht man nämlich wirklich. Ich denke da auch immer wieder mal an bestimmte Sachen, wo ich auch denke, dass ich etwas klein halten kann. was sich nicht klein halten lässt. Amen.